Wenn wir Offenbarung 13 aufschlagen, dann brauchen wir auch hier wieder göttliche Unterstützung im Verständnis. Und so bitte ich euch nochmal für ein kurzes Gebet, stille zu werden. Herr Jesus Christus, wenn die Tiere in der Offenbarung durch die Kapitel stampfen, dann fragt man sich manchmal, wo bist dann du noch, Herr? Und genau dann ist es wichtig, dass du uns einen tieferen Blick schenkst. Du rufst uns zu, schau tiefer. Und das wollen wir auch heute tun. Segne uns dabei. Lass uns Neues und Bekanntes wiederentdecken. Und lass uns dadurch gestärkt werden, weil wir wissen, dass es eine Botschaft zu verkündigen gilt, die dich, Herr Jesus Christus, ins Zentrum stellt, gerade für diese unsere Zeit. Amen. Ich wäre kein guter Lehrer, würde ich nicht die Hausaufgaben abprüfen. Also, noch nicht alle, oder habt ihr alle das schon? Bruder Wolf, wie hast du denn das gemacht? Das ist ja ein Wunder. Jeder von euch hat schon diese zwei Blätter vor sich. Ah, okay, ich dachte schon. Ich sehe nur hier vorne alles bestückt. Schön. Diese beiden Blätter, die ihr habt oder bald bekommen werdet, erheben auf keinen Fall Anspruch auf Vollkommenheit. Der eine oder andere Vergleich, der hier zwischen der falschen Trinität und der echten Trinität gezogen wird, mag vielleicht etwas herbeigezogen sein. Auch das gebe ich zu. Andere sind um einiges deutlicher. Aber es soll euch ein bisschen eine Übersicht verschaffen, darüber, dass man sehr wohl von einer falschen Trinität sprechen kann. Und ich möchte mal beginnen hier bei dem Drachen und dem Vater. Und mich würde wirklich sehr interessieren, wenn ihr Dinge gefunden habt, die da nicht da draufstehen, dann bitte nennt sie mir. Ich sammle die sehr gerne. Und ich schreibe sie mir auch auf. Schön, der Drache und der Vater, beide haben einen Platz im Himmel. In Offenbarung 12 wird ja gleich gesagt, dass der Drache im Himmel erscheint und er kämpft im Himmel. Der Drache hat einen Thron und Gott Vater hat einen Thron. Bitte vergebt die Rechtschreibfehler. Der Drache hat Macht, Thron und Autorität und kann sie weitergeben an das Meerestier. Im Vers 2 wird das sehr schön dargestellt, wie er seine eigene Macht überträgt auf dieses erste Tier. Gott selber gibt seine Macht, seinen Thron, seine Autorität weiter an seinen Gesalbten, an Jesus Christus. Und da könnte man als Text gut auch noch Daniel 7 Vers 13 und 14 hinzufügen. Der Drache wird angebetet. Gott Vater wird angebetet, beide in der Offenbarung. Der Drache handelt auf der Erde durch ein falsches Lamm, das ist das zweite Tier. Gott handelt auf der Erde durch das wahre Lamm, das geschlachtete Lamm. Und der Drache wird am Ende für immer zerstört, wohingegen Gott am Ende für immer regiert. Sechs Parallelen, die es geben mag, die allerdings, das muss ich zugeben, erst dann kommen, wenn man das Meerestier mit Christus vergleicht, denn dann kommt man auf die Idee, den Drachen einmal mit dem Vater zu vergleichen. So, jetzt seid ihr dran. Was habt ihr noch entdeckt? Gibt es da noch Punkte? Bitteschön.
Der Drache verwendet diese 3,5 Jahre, die Jesus auf dieser Erde verbracht hat, auch als Zeiteinheit, nämlich diese 3,5 Zeiten.
Richtig.
Oder 1260 Tage.
Also die dreieinhalb Zeiten sind nicht zufällig, oder müsste man sagen, die dreieinhalb Jahre Jesu sind nicht zufällig. Das sind die, ist die Dienstzeit des ersten Tieres, des Meerestieres und auch die Dienstzeit Christi. Beim einen prophetisch berechnet, beim anderen buchstäblich. Das finden wir raus, indem wir das Johannesevangelium studieren und dort die Passafeste zählen. Und dann stellen wir fest, dass Jesus die Anzahl von Passafeste in Jerusalem war, sodass wir auf 3 Jahre kommen. Und dann wissen wir, dass er im Frühjahr gestorben ist, also 3,5 Jahre. Da war noch eine Hand, Drache und Vater, Gott Vater. Gut, gehen wir zum nächsten, Meerestier und Christus. Ich würde mir natürlich Zeit sparen, gehe ich einfach die Liste durch, aber ich möchte trotzdem euch fragen, weil das ist wohl die stärkste Parallele, was ihr hier gefunden habt, selbst gefunden habt. Was ist ähnlich zwischen dem Meerestier und Christus? Vielleicht könnt ihr ein paar Punkte nennen und dann schauen wir noch. Ja, bitte.
Also Christus, der Löwe aus Juda, findet man im Alten Testament in der Prophetie. Und gleichzeitig steht hier, dass er sich benimmt wie ein Löwe, der Drache.
Aha, interessant. Also das wäre Christus und der Drache. Wo steht es, dass er sich wie ein Löwe? Ja, okay.
Mit dem Tier die Kraft und das Tier hat die Eigenschaften auch, wo wir feststellen, der Löwe und so weiter.
Das Tier hat also einen Löwenrachen. Ja, also das Tier hat einen Löwenrachen. Christus, der Löwe aus Juda. Könnte man aufnehmen, ja? Wobei der Löwe hier sicherlich aus Daniel 7 kommt, ne?
Ich habe gefunden, das Meerestier hat 7 Häupter und Christus wird als Haupt der Gemeinde auch bezeichnet.
Ist euch bei den 7 Häuptern noch was eingefallen, jemand? Lest mal Offenbarung Kapitel 5, bitte. Offenbarung Kapitel 5. Und dort Vers 6. Dort ist von 7 Hörner die Rede. Die Zahl 7 ist hier ähnlich. Der eine hat, Jesus Christus als Lamm hat 7 Hörner. Und das Meerestier hat 7 Häupter. Wie viele Hörner hat das Meerestier? 10.
Aber nicht mehr nachdem die 3 ausgerissen
sind. Aha, ja, dann hätte dieses Tier 7 Hörner. Stimmt, wenn du noch Daniel dazu nimmst, passt gut. Ne? Aber dann kommt noch das Kleine dazu, dann wären es wieder 8. Ne?
Das ist
ein Rätsel. Oh, alles klar. Okay, danke. Ihr kontert mit Offenbarung 17. Gut, passt. Sehr ähnlich. Und wenn wir schon dabei sind, die Kronen, ne? Die Kronen des Lammes werden zwar erst in Offenbarung, ich glaube 19, erwähnt. Dort in den Versen 12 bis 16. Vers 12 steht von Christus, das ist der Reiter auf dem weißen Pferd, dass er auf seinem Haupt viele Kronen hat. Das Wort für Kronen dort ist Diademata, ein Diadem. Und ein Diadem ist eine königliche oder eine kaiserliche Krone. Eine Krone, die die Macht oder die Herrschaft beschreibt. Und Diademata besitzt auch dieses Meerestier, denn es hat 10 davon. Christus hat viele. So wie viele, weiß ich nicht, aber vielleicht mindestens 10. 10 ist ja die Zahl für das Mindestmaß im Hebräischen. Also hier auch eine Parallele. Übrigens gibt es noch ein anderes Wort für Krone, beziehungsweise für Siegeskranz. Die Lutherbibel übersetzt es leider immer mit Krone. Ich glaube, der Elberfelder ist hier genauer. Sie übersetzt dieses andere Wort mit Siegeskranz. Und dieses Wort ist Stephanos. Also der Name Stephanos meint eigentlich Siegeskranz. Und so taucht Christus auf, bevor seine Wiederkunft in der Offenbarung beschrieben wird. Ja, also der weiße Reiter in Offenbarung 6 unter dem ersten Siegel, der hat einen Siegeskranz und sieht aus, um zu siegen. Die Kronen der 24 Ältesten in Offenbarung Kapitel 4 sind eigentlich Stephanoi, Siegeskränze. Sie legen dann auch diese Siegeskränze in Offenbarung 5 vor dem Lamm nieder. Also es scheint so, dass Gott Siegeskränze verteilt und hat, bevor er wiederkommt, danach bekommt er die Krone oder die Kronen, die Diademe. Oder das deutsche Plural davon ist schon Diademe. Ja? Gut. Was habt ihr noch entdeckt zwischen dem Meerestier und Christus?
Das Tier ist tödlich verwundet worden und auch Jesus Christus wurde tödlich verwundet und das Tier wurde heil und auch Jesus Christus ist wieder auferstanden. Das heißt, das Tier, das war ja auch 1260 Jahre tot geglaubt oder so gut wie tot, ist sozusagen auch wieder auferstanden, so kann man fast sagen.
Ja.
Und Jesus ist auch wieder auferstanden.
Ich finde, das ist eine der stärksten Parallelen. Ja. Denn nach der Auferstehung kommt noch etwas. Man ist nicht nur tot und man ist wieder lebendig, sondern dann kommt die Verwunderung der Menschen und die Anbetung. Und das haben wir sowohl bei dem Meerestier als auch bei Christus. Wolltest du das?
Genau, das wollte ich sagen.
Seht ihr, ihr studiert.
Aber ich fand das sehr interessant. Also tödliche Wunde, es wird wieder heil. Dann kommt die Verwunderung der Menschen und es führt zur Anbetung des Drachen, des Vaters, aber dann auch zur Anbetung des Tieres, also das heißt des Sohnes. Er wurde vorher ja nicht angebetet, ihn gab es ja auch nicht. Und er hat es ja auch verweigert, er hat ja auch gesagt, nee, hebt mich nicht so in den Himmel hinein. Aber eigentlich erst dann zu diesem Zeitpunkt, wo er sich als Sohn zu erkennen gibt, wo er wirklich diesen Platz inne hat, da wird er angebetet und nimmt das auch an.
Wenn die Menschen erkennen, dass Christus intronisiert wird, dass er unser König im Himmel ist, unser Stellvertreter, ist er natürlich ab dem Moment auch für uns anbetungswürdig. Ist natürlich vorher auch schon so, aber das ist schon sehr deutlich. Ja? Bitte.
Kann gut reden. Das heißt ja auch, redet große Dinge.
Ja.
Beim Erdentier noch Unlästerungen, aber auch Jesus konnte gut reden. Und etwas Ähnliches ist, es verführt die Menschen. Jesus im Guten, das Erdentier, das Meerestier im Schlechten. Durch die Worte und durch die Handlungen hat Jesus viele Menschen zu seinem Glauben geführt. Und das finde ich auch eine Verführung, eben im Guten und unter anderem im Schlechten.
Also sie spielen ihre Macht aus.
Ja.
Das hört sich jetzt eher negativ an für das Meerestier. Christus zeigt seine Macht für das Gute und beide ähnlich, durch Gespräch, durch Reden.
Ja. Ja,
Reden ist wichtig. Wir merken schon im Buch Daniel, dass das, wie man spricht, entscheidend ist. Ich meine, Evangeliumsverkündigung, was ist das? Wir sagen, einfach Vorbild sein. Ne? Das reicht, sagen manche dann noch dazu. Und dann verkrampft sich ein bisschen was. So einfach nur Vorbild sein, das reicht nicht. Man muss auch Inhalt weitergeben können. Sprechen und reden ist entscheidend. Also durch Wort und Wirken ist Evangeliumsbotschaft kräftig. Nicht nur durch eines. Ja?
Stimme und Stimmung ist ja sehr miteinander verbunden. Wenn wir in einer bestimmten Stimmung dann die Stimme einer anderen Person wahrnehmen, werden wir ganz anders berührt, als wenn es nur trocken ist und sehr sachlich. Und da hat ja auch der Teufel uns sehr im Griff, wenn wir in Stimmung gebracht werden, so quasi eben den Verstand ausschalten sollen, dann nehmen wir es nur noch zu 50% wahr, was dann gesagt wird.
Danke. Gut, Christus und das Meerestier. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3 Hände, auch der Bruder Helmich ganz hinten.
Ich fand in 13, Offenbarung 13, Vers 2, den letzten Satz. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Das klingt so fast ganz wörtlich. Gott gab seinem Sohn die Macht, die Kraft und dann den Thron.
Ja. Ja, das ist richtig. Also ja, auch hier.
Große Macht.
Man bekommt die Macht und die Kraft und den Thron vom Vater, ja. Der andere vom Drachen, von seinem Vater. Ja. Vater der Lüge. Ja.
Es tut große Zeichen. Und das falsche Feuer vom Himmel, das ist der falsche Heilige Geist. Und das wahre Zeichen ist die Ausgießung des Heiligen Geistes Gottes.
Ja, da sind wir schon beim zweiten Tier. Ne? Das zweite Tier tut diese große Zeichen, Feuer vom Himmel herunterfallen. Der Heilige Geist, der als Feuer vom Himmel herunterkommt. Ja? Das ist ein guter Vergleich hier schon für die dritte Person der Trinität.
Ich wollte nur auf das Wort führen oder verführen nochmal kommen. Der Hirte Christus führt und der Gegenspieler verführt. Vom Wortstamm her dasselbe, aber ein gewaltiger Unterschied von dem, worauf es hinausläuft am Ende.
Das ist ein schönes deutsches Wortspiel, muss ich leider dazu sagen. Im Griechischen geht es nicht. Denn verführen und führen ist dort von zwei ganz unterschiedlichen Wörtern. Aber die Deutschen haben das so recht gut, auch die Engländer, lead and mislead. Ist klar, man führt in die Irre. Ja? Gut, habt ihr noch etwas entdeckt? Okay, hier vorne noch.
Also ich habe noch entdeckt, dass der Drache ja dem Tier die Macht für den Kampf mit den Heiligen gibt, um sie zu überwinden. Und Christus gibt uns ja Kraft oder ja Macht jetzt in Anführungsstrichen, denn er ist derjenige, der selber also dabei behilflich ist. Und das fand ich eigentlich auch ein sehr guter Vergleich. Ja.
Und zwar um zu überwinden.
Um zu überwinden, genau. Ja. Das war mir auch sehr befremdlich, dass er Macht gibt im Kampf und auch die Heiligen zu überwinden da.
Ja.
Also das habe ich eigentlich noch nie so gelesen, muss ich sagen.
Das ist ein sehr spannender Punkt, den muss ich draufsetzen, den habe ich hier vergessen, siehst du? Denn in 12,7 steht, dass diesem Erdentier die Macht gegeben worden ist, zu kämpfen und sie zu überwinden. Das Wort, was dahinter steht, ist Nikao. Kennt ihr das, Nikao? Ich habe das schon mal irgendwo erwähnt, hier in der Kurzfilm. Nikao. Ihr kennt sicherlich Nike, oder? Nike. Oder kennt ihr eher Nike? Oder Nike, also die Amerikaner sagen Nike, ja Nike, Nike. Sieg heißt das. Ne, das kommt von der Siegesgöttin Nike. Und es ist auch gleichzeitig der Imperativ im Griechischen für Siege, Nike, Siege. Und dieses Wort wird interessanterweise hier verwendet für das Tier, das siegt über die Heiligen. Allerdings, bis man an diese Stelle kommt in Offenbarung 12, Vers 7, ist uns das Wort ausschließlich begegnet im Sinne von Christus und die Gläubigen nieken. Sie siegen und überwinden. Christus hat überwunden, die Gläubigen werden auch überwinden. Ja? Offenbarung 2 und 3, 7 Sendschreiben. Jedes Sendschreiben hört auf mit, wer Nike tut. Und dann Offenbarung 12, gleich davor, da heißt es in Vers 11, und sie haben ihn überwunden. Wer ist das übrigens, dieses Sie? Im Vers davor, lest ihr, unsere Brüder, die angeklagt werden Tag und Nacht von Satan. Sie haben ihn überwunden. Kleine Fußnote, Offenbarung 12, Vers 11. Offenbarung 12, Vers 11. Eine kleine Fußnote, die Zeitform ist da ganz wichtig. Da steht nicht, und sie werden ihn überwinden. Sondern in diesem Siegeshymnus steht, sie haben den Satan überwunden. zu dem Zeitpunkt, wo dieser Siegeshymnus gesungen wird, das ist dann, wenn Satan bei der Himmelfahrt Jesu, wird er hinabgeworfen, endgültig auf die Erde. Kein Zugang zum Himmel mehr. Da haben sie ihn überwunden. Für uns heißt es also, die wir im Jahr 2010 leben, das ist schon Vergangenheit. Der Satan ist überwunden. Nicht nur durch Christus. Wir haben den Satan überwunden. Wie bitte? Ich kämpfe doch jeden Tag noch. Die Bibel möchte uns wissen lassen, wir haben gesiegt. Wie das? Ja, der Schlüssel wird da gleich gegeben. Im Vers 11. Durch des Lammes Blut haben wir gesiegt. Und wir siegen natürlich auch durch das Wort unseres Zeugnisses. Unsere Mission, unser Bekennen ist ein Siegen. Und weil wir gewisse Dinge höher setzen als unser Leben. Auch deshalb siegen wir. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind in deinem Leben, dann hast du ihn überwunden. Wenn du Jesus Christus und seinen Tod akzeptierst, wenn du davon Zeugnis gibst und wenn dir das wichtiger ist als dein buchstäbliches physikalisches Leben, dann hast du den Satan überwunden. Vergangenheit. Es ist passiert. Und mir gefällt es so schön. Wir brauchen nicht als Kämpfende zu leben. Wir kämpfen als bereits gesiegt Habende. Ist das nicht schön? Ist doch schöner zu kämpfen, wenn man weiß, man hat schon gewonnen, als zu kämpfen, wenn man noch nicht weiß, wie es ausgeht. Ich spiele sehr gerne, ich muss das zugeben. Jetzt denke ich gerade, wie komme ich aufs Spielen? Aber manches Mal gibt es ein Spiel, da weiß man schon, bevor das Spiel fertig ist, dass man gewonnen hat. Kennt ihr das? So, passiert nicht so oft. Denn meine Frau ist eine sehr gute Kämpferin, wenn es ums Spielen geht. Aber manches Mal, da weiß man das schon vorher. Ach, das ist Gefühl. Man darf sich da nicht so hingeben. Man muss ein bisschen Demut zeigen. So lacht ihr eigentlich. Aber das ist so ein Gefühl, dass Christus möchte, dass wir haben ein gutes Siegesgefühl. Wissen, wir haben bereits gewonnen. Wir dürfen kämpfen und wissen, dass wir zum Schluss das Diadem bekommen. Wenn wir festhalten an unserem Siegeskranz, Offenbarung 2, dann bekommen wir auch das Diadem. Schön. Wie sind wir auf das gekommen?
Durch den etwas befremdlichen
Text. Überwinden. Danke. Durch Überwinden. Durch Nike. Siegen. Ja. Richtig. Gut, schauen wir noch die Tabelle an. Ist da noch was, was fehlt? Der erste Punkt ist ein bisschen herangezogen. Okay, ich gebe es zu. Ja. Das Meerestier kommt aus dem Wasser und beginnt dann seine Mission. Christus steigt aus dem Wasser und beginnt seine Mission. Gut, aber dann, ich denke, der Punkt 10 ist noch interessant. Da steht in Offenbarung 13, Vers 4, wer ist dem Tier gleich? Und Christus heißt Michael. Und Michael heißt, wer ist wie Gott? Wer ist Gott gleich? Ja, und hier merkt man den Unterschied, die unterschiedliche Ausrichtung. Die einen fokussieren sich auf das Tier. Und das Tier macht, dass das Tier selber verehrt wird. Christus fokussiert unsere Gedanken auf Gott. Und später, das werden wir auch sehen, der Heilige Geist fokussiert unsere Gedanken auf Christus und auf Gott. Die Nummer 11, die universale Herrschaft, könnte man noch anführen. Ihr habt es ja schon genannt ein bisschen, dass nach der tödlichen Wunde das Tier Macht, so heißt es wörtlich, über jeden Stamm, jedes Volk, jede Sprache und jede Nation erhält. Und auch das finden wir bei Christus. Wenn ihr Nummer 12 anschaut, da habe ich zitiert aus Offenbarung 5, Vers 9 auf der Christusseite. Er erkauft aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk und jeder Nation Menschen. Das ist fast dieselbe Reihenfolge wie in Offenbarung 13, Vers 7. Hier ist bewusst eine Parallele gemacht worden, damit man sieht, das sind zwei Mächte, die gegeneinander kämpfen. Punkt 13 verändert den, ich muss erst mit Christus anfangen. Christus setzt den Sabbat am siebten Tag der Woche als den wahren Anbetungstag ein, um die von ihm gewünschte Anbetung zu erhalten. Und wenn man diesen Tag hält, dann bedeutet das, dass man Gott treu ist. Und auf der anderen Seite wird der Sabbat vom siebten Tag auf den ersten Tag gelegt, um, das ist jetzt die Konsequenz, um die von Satan gewünschte Anbetung zu erhalten. Und das Halten dieses Tages definiert in der Endzeit, absichtlich dazugefügt, dass Satan die Ehre gegeben wird. Nicht zu allen Zeiten. Aber in der letzten Zeit, wo es nur noch zwei Gruppen gibt, da ist die Anbetung am ersten Tag der Woche ein Identifikationsmerkmal dafür, dass man nicht auf Gottes Seite steht. Und entsprechend ist dann das Mahlzeichen des Tieres dem Siegel Gottes gegenübergestellt. Dazu gleich noch mehr. Drittes Wesen, dritte Person der Trinität. Wir haben jetzt hier das Erdentier und der Heilige Geist. Was habt ihr da gefunden? Eins haben wir schon gehört. Feuer vom Himmel und große Zeichen. Gibt es noch mehr?
Es heißt im Vers 11, das hatte zwei Hörner gleich einem Lamm. Christus ist das Lamm.
Ja.
Es sieht zwar aus wie ein Lamm, aber es ist nicht ein Lamm.
Dieses zweite Tier ist also Christus ähnlich und der Heilige Geist, ist der Heilige Geist Christus ähnlich? Ja, schon. Ja. Jesus sagt ja, ich sende euch einen anderen, Luther übersetzt an der Stelle Fürsprecher. Ich gebe euch einen anderen, heißt, er selber ist einer. Dann kann ich nur einen anderen haben. Ja, also der Heilige Geist entspricht Christus. Ja, gut, richtig. Dann?
Und zwar im Vers 12 finden wir, dass das zweite Tier übt alle Macht des ersten Tieres aus. Und der Heilige Geist, dem ist auch alle Macht durch Christus praktisch gegeben und übt auch alle Macht Christi aus. Und im Vers geht es dann auch noch weiter, dass praktisch die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten. Also er sorgt dafür, dass praktisch das zweite Tier sorgt dafür, dass das erste Tier angebetet wird.
Genau.
Und dasselbe ist ja auch hier, dass praktisch der Heilige Geist dafür sorgt, dass wir überhaupt fähig wären, Jesus Christus anzubeten. Das heißt, der Heilige Geist wirkt in uns, dass wir an Jesus Christus glauben können und ihn auch anbeten können.
Ja. Danke. Und der Heilige Geist schafft das so gut, dass wir plötzlich überlegen, ob der Heilige Geist überhaupt Gott ist. Der Heilige Geist ist so exzellent in seiner Aufgabe, auf Christus hinzuverweisen, dass man ihn selber als Gott kaum noch wahrnimmt. Er ist eben göttlich in seiner Aufgabe. Ja. Hier vorne.
Also sehr schön fand ich, dass das zweite Tier dafür sorgt, dass dem ersten Tier ein Bild gemacht wird.
Aha.
Und der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir ins Ebenbild Jesu verwandelt werden sollen. Also auch ein Bild machen.
Das ist ein guter Punkt, den nehme ich doch gleich noch drauf. Der ist sehr schön, ja. Also ein Bild wird gemacht von Christus. Die einen machen es, sie schaffen es. Und bei den anderen werden wir selber verändert dahingehend, ja.
Ja, und es wird eben dann auch die Ehre dem dem ersten Tier gegeben, das die tödliche Wunde gehabt hat. Das heißt, es weist wieder auf etwas anderes hin, als wie auf den, der das empfängt oder der das gemacht hat. Und was mir auffällt, ist, dass der eine herrscht mit Angst. Das heißt, er nimmt das Leben und bedroht mit dem Tod. Und der andere belebt das Leben und führt in Liebe. Mhm. Das ist jetzt vielleicht eine unterschiedliche, aber es ist eine Geisteshaltung, die anders ist. Die eine ist eine Angstführung und die andere ist eine liebevolle Führung.
Ja. Das ist ein Gegensatz, auch ein Gegensatz passt zu Parallelen dazu, dass man sieht, wie sie ganz unterschiedlich reagieren. Wenn du von Leben sprichst, der Punkt 7 in dieser Tabelle zeigt, dass das Erdentier Leben geben kann. Odem steht da wörtlich, Geist steht da, dem Bild des Tieres. Und auch der Heilige Geist gibt Leben. Und Odem aus Römer 8 steht, dass durch den Geist Christus lebendig geworden ist, und auch wir durch den Geist Leben haben, Odem haben. Ne?
Ja, der Heilige Geist erscheint bei der Taufe Jesu in Gestalt einer Taube. Und das Erdtier erscheint als Lamm. Also hier, denn der Heilige Geist ist ja keine Taube. Er erscheint als Taube oder in Gestalt einer Taube. Und das Tier kommt auch in einer Verkleidung, jetzt aber in der negativen Ausrichtung. Mhm. Also das habe ich noch gefunden.
Es sieht nicht so aus, wie es ist, wie es auszusehen scheint. War das jetzt richtig? Gut. Schön. Noch ein Punkt, gleich hinter dir.
Ja, es ist eigentlich schon gesagt, das Erdentier sorgt dafür, dass ein anderes Tier angebetet wird. Also sowohl das Erdentier als auch der Heilige Geist beanspruchen keine Anbetung für sich selbst, ja, sondern sie verweisen auf etwas anderes, etwas Größeres, etwas Wichtigeres.
Ja, eindeutig. Und der letzte Punkt hier, Punkt 8 auf der Tabelle. Das Erdentier ist das, das das Mahlzeichen des Tieres befiehlt anzubringen, an rechter Hand oder Stirn. Und in der Bibel sehen wir, dass der Heilige Geist der ist, der das Siegel Gottes mit sich bringt. Wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Und ich habe ja bewusst nicht die Offenbarungsstellen jetzt angeführt, sondern die anderen Stellen im Neuen Testament, wo von Versiegelung der Gläubigen die Rede ist. Nämlich 2. Korinther und Epheser. Womit ich gleich bei meinem nächsten Punkt bin. Auch das Mahlzeichen des Tieres und das Siegel Gottes sind zwei solche Dinge, die parallel sind. Vielleicht sollte man vorher sich noch überlegen, warum überhaupt solche Ähnlichkeiten? Warum gibt es diese Ähnlichkeiten zwischen der Trinität und dem, was da gemacht wird in der Endzeit? Ja, also jetzt sind viele Hände, aber lasst uns das mal überlegen. Warum denkt ihr, dass so etwas zustande kommt? Was ist die Idee dahinter? Schwester Wolf, jetzt nimm mal jemand hier, ich kenne euch leider noch nicht alle bei Namen, aber die liebe Schwester da drüben. Und wer hat sich noch gemeldet? Jemand, den wir noch nicht hatten, die Schwester hier, genau.
Es hat ja schon mal funktioniert bei Adam und Eva, die mit Halbwahrheiten jemanden zu verführen. Und warum sollte es nicht wieder funktionieren, wenn es am Anfang der Zeit schon geklappt hat?
Ja, benutze etwas, was der Wahrheit anscheinend entspricht. Mhm. Bitte, ja?
Ich?
Ja,
du. Weil der Teufel möchte Gott gleich sein und deshalb diese Parallelen, ja, sage ich. Und er strengt sich sehr an. Jesus hat selbst gesagt, muss man aufpassen, er wird das gleiche Zeichen machen, er wird sich verstellen als Engel des Lichtes. Und deshalb, wir als Gläubige müssen, sagt man, auf den Hut sein, um diese Parallelen zu differenzieren. Sonst beten wir gleich das Tier an und denken wir, beten Gott an. Mhm.
Das, was du ganz am Anfang gesagt hast, trifft wahrscheinlich den Grundkern. Er möchte sein wie Gott. Das ist das Grundproblem Satans. Er möchte sein wie Gott. Und am Ende bringt er das anscheinend daher, zumindest für sehr viele Menschen auf der Erde. Es wird so sein wie Gott. Ja? Und der Punkt ist natürlich der, dass es genau richtig, dass wenn etwas dann so aussieht wie das Echte, dann kann es natürlich auch falsch verstanden werden und als Echtes genommen werden. Deswegen versucht er, diese Macht nachzuahmen, um Menschen wirklich auf seine Seite zu ziehen. So, ganz hinten noch. Und dann gehen wir ein Stückchen weiter.
Und vor allem, es ist ja so, dass der Satan nicht und immer nicht 100% Falschheit reingebracht hat, sondern 99,9%, nicht?
Ja.
Und in diesem Falle ist auch das Gleiche jetzt geschehen, ne? In all diesen Parallelen, die wir jetzt hier gerade betrachtet haben. Und die Menschen fallen sehr, sehr schnell drauf, weil sie denken, das ist die Wahrheit. Ist aber nicht, weil 0,1% Falschheit drin ist.
In der Offenbarung geht es natürlich im Herzstück, gerade in Kapitel 12 bis 14, um den Kampf zwischen den beiden Seiten, zwischen Satan und Christus. Und einen Kampf kann man so am besten darstellen, indem man zeigt, wie die Kontrahenten wirklich ähnlich sind, um gegeneinander zu kämpfen. Also diese Parallele zeigt auch eindeutig, dass es hier um einen entscheidenden großen Kampf geht. Die Offenbarung spielt mit diesen Parallelen. Das ist keine Hausaufgabe, das ist eine Fleißaufgabe, wenn ihr es machen wollt. Aber noch mehr Parallelen als zwischen Christus und dem Meerestier findet ihr, wenn ihr in der Offenbarung Babylon und Jerusalem vergleicht. Diese beiden Städte, die symbolisch für zwei Mächte oder Allianzen stehen, werden so eng miteinander verglichen, da gibt es überhaupt kein Auskommen. Und dazu müsst ihr Kapitel 17 lesen in der Offenbarung für Babylon und Kapitel 21, ja, ihr könnt auch 17 und 18, 21 und 22 nehmen für Jerusalem. Zum Teil stehen da sogar exakt dieselben Worte für das eine wie für das andere da. Die Offenbarung versucht es zu zeigen, dass wir am Ende der Zeit nur zwei Seiten haben. Es gibt nur die Seite der falschen Trinität und die Seite der echten Trinität. Und deshalb, liebe Geschwister und Freunde, ist auch die dreifache Engelsbotschaft so eine entscheidende. Weil sie verkündigt, dass es nur zwei Seiten gibt. Du hast nur die Chance, Gott anzubeten oder ihn nicht anzubeten. Und wenn du ihn nicht anbetest, in der dreifachen Engelsbotschaft ist das klar. Die einen fürchten Gott und geben ihm die Ehre, die anderen, Vers 9 in Offenbarung 14, die beten das Tier an und geben wem die Ehre? Klar. Es gibt am Ende nur noch diese zwei Kontrahenten. Und die Menschheit muss sich entscheiden, auf welcher Seite sie steht. Jeder einzelne Mensch muss entscheiden, wo er steht. Und ich glaube, das ist das eine wichtige missionarische Botschaft in diesem Herz der Offenbarung, dass es hier wahrscheinlich eine große Menschengruppe gibt, die sich noch nicht entschieden hat. Vorher gibt es noch drei Gruppen. Die übrigen, die auf der Seite der falschen Trinität stehen, und viele Menschen, die nicht wissen, was Sache ist. Und jetzt ist die Frage, wer von der dritten Gruppe entscheidet sich für wen? Wer entscheidet sich für das Mahlzeichen? Wer entscheidet sich für das Siegel? Wer entscheidet sich für das Meerestier? Wer für Christus? Wer für den Drachen? Wer für Gott Vater? Wer entscheidet sich? Und um Entscheidung herbeizuführen, braucht es? Bei jeder Evangelisation braucht es das. Es braucht Information. Ohne Information keine Entscheidung. Sonst tust du einfach aus dem Gefühl heraus irgendwas. Man braucht qualitativ hochwertige Information. Und die Information liefert diese Botschaft der drei Engel. Denn sie spricht Klartext über das, worum es in der Endzeit geht. Wenn diese Information nicht gegeben wird, wenn die nicht hier dastehen würde, wie soll sich die große unentschlossene Gruppe denn entscheiden? Vor allem, wenn man sich nicht entscheidet, hat man sich ja schon entschieden. Bitte.
Für mich ist das mit der Offenbarung so, dass uns hier Gott einen Blick hinter die Kulissen gibt. Die Menschen sehen das Geschehen auf dieser Erde und können es nicht einordnen. Wir sehen das Geschehen und haben auch unsere Fragen und sagen manchmal, lieber Gott, wie lange noch und warum und wieso, weshalb. Und die Offenbarung zeigt uns den Kampf, der sich im Verborgenen eigentlich abspielt. Und deshalb ist das für uns so wichtig, dass wir uns von dem lieben Gott hinter die Kulissen führen können, damit wir klar sehen.
Mhm. Erinnere dich am Sabbat noch an das, was du jetzt gerade gesagt hast. Denn der Predigt werden wir ein bisschen über das Weiter- und Tiefer-Schauen sprechen. So, jetzt habe ich noch 7 Minuten bis zur Pause. Denn ich möchte in der Mitte eine Pause machen. Und das heißt, ich möchte noch auf das Mahlzeichen des Tieres und des Siegels Gottes kommen. Und ich habe schon gehört, dass Bruder Kova hier auch schon etwas uns vorgearbeitet hat und sich auch noch weiter nacharbeiten wird. Deshalb möchte ich das nicht so ausführlich machen, aber so, dass ihr versteht, um was es geht. Okay? Was ist das Mahlzeichen des Tieres und was ist das Siegel Gottes? Vielleicht sollten wir mal die Texte lesen, um die es hier geht. Offenbarung 13, am Ende, also Vers 16, steht, was dieses zweite Tier tut. Und keine Angst, wir reden nach der Pause darüber, wer das erste und wer das zweite Tier ist. Ja? Dort steht, es macht, dieses zweite Tier also, dass sie allesamt, und jetzt wird auch wirklich betont, wer das alles ist, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven. Also wer? Alle. Fällst du irgendwo nicht runter? Allein würde reich und arm schon reichen. Ne? Wir alle sind arm. Aber in Wirklichkeit sind wir alle reich. Im Vergleich zur Welt sind wir alle reich. Aber wir vergleichen uns ja nicht mit der Welt. Wir vergleichen uns mit diesen wenigen, die noch mehr haben wie wir. Wir alle. Es will machen, dass alle sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Wir lesen mit frischen Augen. Was passiert da? Die Offenbarung ist ein alttestamentliches Buch. Die Offenbarung ist ein symbolisches Buch. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir an solche Stellen kommen. Ich kann mich erinnern, als Jugendlicher habe ich mal was in die Hand bekommen und da war ich begeistert und habe mir überlegt, könnte es sein, dass das Zeichen der Strichcode ist? Habt ihr das auch schon mal gelesen? Okay. Dazu morgen noch ein bisschen mehr. Ich will jetzt nicht über 666 sprechen, sondern wirklich über das Zeichen. Oder ist es etwas, was ich hier implantiert bekomme, mit dem ich dann einfach an die Kasse gehe und meine EC-Card ist da schon drin und für die Österreicher meine Krankenkassen-Card, die E-Card. Ne? Habt ihr die auch in Deutschland? Echt? Sie probieren das? Achso, das da? Na, wir haben das nicht in Österreich. Nicht, dass du jetzt denkst, sorry. Wir haben es noch in Form. Es kommt, was kommen soll. Seht ihr?
Umso besser, da haben wir hinter uns. Wir freuen uns auf den Sieg.
Absolut, ja. Wenn ihr das alles seht, erhebt eure Häupter. Eure Erlösung naht. Ist es das? Der aufmerksame Bibelleser mit frischen Augen stellt fest, aha, rechte Hand und an Stirn. Bis er hierhin kommt, hat er schon einige Gesetzesübertretungen der falschen Trinität angemerkt. Wir haben das ja gestern gemacht, wie die Gebote Gottes gebrochen werden, übertreten werden. Ja? Gut, und der das im Hinterkopf hat, der hierher kommt, der liest es natürlich und denkt sofort an. An Sabbat?
Ja. Denkt sofort an 5. Mose 6, Vers 8. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sollen dir ein Merkzeichen sein zwischen deinen Augen.
Ja, also das ist die Stelle. Der denkt sofort daran. Warum denkt er sofort daran? Das müsste jetzt dann ihm erklären. Er denkt sofort daran, weil er bereits durch das Kapitel aufmerksam geworden ist, dass es hier um das Gesetz geht. Und dann kommen zwei Reizwörter, Stirn und Hand. Und jeder jüdische Christ des ersten Jahrhunderts oder des beginnenden zweiten Jahrhunderts, der irgendetwas mit dem Alten Testament am Hut hatte, kennt die Stelle in 5. Mose 6. Warum kennt er diese Stelle? Ja, warum bin ich so sicher, dass er genau diese Stelle kennt? Ja?
Hier geht's um das Höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein.
Das Schema Israel. Das ist das Schema Israel. Jeder Jude kennt das Schema Israel und alle folgenden Texte auswendig, heute noch, wenn er sein Judentum praktiziert. Was ist dieses Schema Israel? Es gibt nur einen Gott. Höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein. Und das ist das Credo des Gottesvolkes. Es gibt nur einen Gott. Und hier geht es um einen Kampf, wo die Frage ist, wer ist mächtiger? Wer ist Gott? Ist es das, wofür das Tier, die Tiere stehen, oder ist es das, wofür Christus steht? Wer ist Gott? Und dann macht noch diese andere Macht genau dasselbe, was Gott machen möchte. Sie macht ein Zeichen an Hand und Stirn. Was macht Gott? 5. Mose 6. Er macht etwas an Hand und Stirn. Nicht buchstäblich. Oder macht es Gott buchstäblich? Manche sehr orthodoxen Juden machen das buchstäblich. Die haben dann hier ein kleines Kästchen über der Stirn. Sie haben die Gebetsriemen am Arm. Nicht jeder Jude wird das machen, aber die orthodoxen Juden haben das. Aber in 5. Mose 6 ist es nicht buchstäblich so sehr gemeint, als es gemeint ist. Genau das, was dann später im Jeremia, ich glaube 31, genannt wird, wie ich will mein Gesetz in euer Herz und Sinn schreiben. Damit wir es in Gedanken haben, an der Stirn, zwischen den Augen, und dass wir es auch tun. Hier wird entsprechend, weil Gott natürlich unser Herz und Wesen erreichen will, wird es entsprechend anders gemacht. Auch hier wird versucht, unser Herz und Wesen zu erreichen. Und es wird an Hand oder Stirn gegeben. Dieses Oder deuten dann manche darauf hin, und vielleicht zu Recht, dass es nicht unbedingt notwendig ist, immer alles zu verstehen, was die falsche Trinität macht. Wenn du mitmachst und einfach nur tust, dann passt es auch. Auch wenn du es nicht verstehst. Hier haben wir also eine Gegenprägung. Das Siegel ist eine Prägung, das Siegel Gottes. Es versucht, das Wesen Gottes in uns hineinzuprägen. Und das Wesen Gottes ist das Gesetz. Denn 5. Mose 6, ihr müsst ein bisschen zurückschauen natürlich, in 5. Mose 6 ist ja eigentlich eine Schlussfolgerung zu einem anderen Kapitel. 5. Mose 5. Und da werden die 10 Gebote wiederholt.
Und weil Mose diese 10 Gebote wiederholt, macht er ihnen nachher klar, und diese alle Worte sollst du dir eben genau dahin geben. Du sollst sie tun, du sollst sie leben und verstehen. Und jetzt kommt die falsche Trinität daher und sagt, das machen wir auch. Wir werden das entsprechend gleich machen. Und wir schaffen ein Prägungssystem, das die Leute anders prägt. Ein anderes Gesetz muss es sein. So wie Gott ein Gesetz hat, so hat die falsche Trinität auch ein Gesetz. Und wie dieses Gesetz verändert wird, damit man feststellt, dass die Menschen, die dieses Gesetz halten, auch treu sind, darüber nach der Pause.